Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Die neue Steuerreform ist gerade erst auf dem Tisch und schon gibt es Diskussionsbedarf. Am meisten interessanterweise darüber, warum der Klimabonus in Wien so viel geringer ist als etwa am Land. So bekommen die Wiener nur 100 Euro Klimabonus im Jahr, Bewohner des ländlichen Raumes 200 Euro. Argumentiert wird das mit der besseren Öffi-Anbindung in Österreichs größter Stadt. Aber auch die Grazer und die Linzer bekommen mehr Geld als die Wiener. Doch ist das gerecht? Sind Linz und Graz keine Städte und reichen die neuen CO2-Steuern auf Benzin und Diesel aus, um die Leute wirklich zum Umstieg zu bewegen? Zu diesen und weiteren Fragen ist heute Finanzminister Gernot Blümmel von der ÖVP bei uns im Interview. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die große Steuerreform der Regierung ist eine mit Verspätung. Denn erst ab Juli 2022 wird es für die Österreicherinnen und Österreicher die lang ersehnte Steuerentlastung geben. So sinken die Lohnkosten, wie der Kurier schon vorab berichtet hat, in der zweiten Einkommensstufe von 35% auf 30% und in der dritten Einkommensstufe von 42% auf 40%. Damit kann sich der Steuerzahler in der zweiten Einkommensstufe 650 Euro sparen, in der dritten Einkommensstufe 580 Euro im Jahr. Allerdings, die dritte Steuerstufe kommt ja erst im Juli 2023. Für Familien steigt der Familienbonus von 1500 Euro pro Kind auf 2000 Euro. Allerdings ist das auch eine Reform fürs Klima und da kommt auf Autofahrer und Ölheizungsbesitzer einiges zu. Denn Österreich führt eine CO2-Bepreisung ein. Gestartet wird bei 30 Euro pro Tonne CO2 im Juli 2022. Bis 2025 wird der Preis dann schrittweise auf 55 Euro angehoben. Das bedeutet zum Start also umgerechnet 8 bis 9 Cent pro Liter Benzin. 2025 sind es dann schon 20 Cent je Liter Treibstoff, die man mehr bezahlen muss. Also das ist gar nicht so wenig, bei einem vollen Tank schon mehr als 5 Euro. Aber steigen deswegen wirklich so viele Menschen auf ein Elektroauto um? Mein Kollege Richard Grasl hat Finanzminister Gernot Blümmel zum Interview getroffen und gleich zum Anfang mal nach seinem eigenen persönlichen Auto gefragt.
Jetzt haben Sie zwei Kinder, ein Mädchen und einen 5 Tage alten Sohn. Welches Auto fährt denn dann die Familie Blümmel eigentlich? Braucht man da nicht einen riesengroßen Van mit ordentlichem Benzin- oder Dieselantrieb?
Na, die Autofrage ist noch zu klären. Derzeit ist das noch offen. Wir wohnen in der Stadt und da funktioniert das sehr gut.
Ich frage deswegen natürlich, weil der Öko-Teil dieser Steuerreform, die besteht aus zwei Teilen, einerseits die Umweltfrage, andererseits die soziale Frage, natürlich im Augenblick sehr stark diskutiert wird. Jetzt wird der Liter Benzin, der Liter Diesel ungefähr um 8, 9 Cent teurer durch diese erste Stufe. Glauben Sie ernsthaft, dass jemand deswegen jetzt das Auto stehen lässt und auf die Öffis umsteigt oder zu Fuß geht?
Also wie es auch mein Kollege, der Vizekanzler Werner Kogler, gesagt hat, das ist ja der Einstieg in den Umstieg. Der Preis steigt da sukzessive an und wird dann in ein Zertifikatehandelssystem übergeführt. Aber es ist uns ja nicht darum gegangen, dass wir die Leute segieren, dass wir jetzt den Leuten das Geld aus dem Geldbeutel ziehen. Das soll ja auch sozial verträglich gestaltet werden. Und das war ja auch das Schwierige an dieser ökosozialen Steuerreform, dass wir die verschiedenen Ziele miteinander verknüpfen. Wir haben 4 Ziele gehabt, wenn ich die kurz skizzieren darf. Erstens, dass den arbeitenden Menschen in dem Land mehr zum Leben bleibt. Die aufstehen, die fleißig sind, die vielleicht auch das Auto brauchen, die müssen auch entlastet werden. Das war immer unsere Politik. Zweitens, dass umweltschädliches Verhalten einen Preis bekommt. Und deswegen auch die CO2-Bepreisung. Drittens, wir wollen, dass der Wirtschaftsstandort Österreich weiter gestärkt wird, damit Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich wachsen und erhalten bleiben. Und viertens, für mich als Finanzminister ganz wichtig, dass die Schuldenquote relativ zur Wirtschaftskraft des Landes nach der Corona-Krise Schritt für Schritt sinkt bis zum Ende des Budgetrahmens. Warum? Weil es darum geht, dass wir uns für die nächste Krise, die vielleicht irgendwann mal kommen wird, rüsten. Wir haben ja gesehen in der Corona-Krise, da braucht es viel Geld, um den Menschen zu helfen. Dafür braucht man einen ordentlichen Haushalt in guten Zeiten. Und deswegen müssen wir Schritt für Schritt die Schuldenquote senken. Alle vier Ziele werden wir mit diesem Paket und dem kommenden Budget erreichen. Und das war schon so etwas wie die Quadratur des Kreises.
Jetzt noch einmal zu dieser Öko-Frage zurück. Jetzt kostet das, wie gesagt, 8-9 Cent mehr. Wir haben es ausgerechnet. Das kostet bei jemandem, der durchschnittlich viel pro Jahr fährt, 80-90 Euro pro Jahr mehr. Kriege ich aber einen Umweltbonus von 100 Euro in Wien, 200 Euro, wenn man am Land lebt. Das ist ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche. Wozu sollte ich umsteigen, wenn ich das, was ich jetzt in die Luft blase, weiterhin mit meinem Auto dann eh wieder zurückbekomme von Stadt. Wo ist da der Lenkungseffekt?
Die Idee ist, dass wir niemanden, der jetzt gerade eine Situation hat, die für ihn vielleicht finanziell herausfordernd ist, dass wir denen das Leben noch schwerer machen. Die Idee ist, dass wir einen Anreiz setzen, dass es günstiger ist, auf umweltfreundliches Verhalten umzusteigen. Mit diesem CO2-Preis, der in Zukunft ansteigen wird, werden wir Lenkungseffekte erzielen, die zum Beispiel so aussehen, dass wenn Sie sich jetzt ein Haus bauen, dann werden Sie sich überlegen, nehme ich noch die Ölheizung oder nehme ich vielleicht eine Pelletsheizung, weil ich weiß, CO2 wird teurer. Das sind die Umstellungseffekte, auf die wir setzen und die auch entsprechend wirken werden. Oder beim nächsten Auto, das ich mir anschaffe, überlege ich mir, ist es vielleicht gescheiter, ein stärkeres Auto mit mehr Verbrauch oder eins mit weniger Verbrauch aufgrund des CO2-Preises, vielleicht auch ein Elektroauto. Das sind die Effekte, die greifen werden. Wir wollen nicht, dass jetzt jemand, der das Auto braucht und der seine Heizung hat, die Pensionistin im Waldviertel mit einer Ölheizung, die das Auto braucht, die kann jetzt nicht eine neue Heizung einbauen oder sich ein neues Auto kaufen. Das wäre einfach unsozial, hier einen zu hohen Preis anzusetzen. Deswegen genau diese Mechanik zwischen der Bepreisung und dem regionalisierten Bonus.
Braucht es für diese Umstiege dann nicht auch konkrete Investitionsunterstützungen, wenn ich mir jetzt eine Solaranlage aufs Dach zum Beispiel baue oder wenn ich sage, ich verkaufe mein Auto, aus einem Klimaschutzgedanken heraus kaufen wir Elektroautos, sind meistens noch ein bisschen teurer. Braucht es da nicht auch Unterstützung vom Staat, dass man hier diese Umstellung auch schafft?
Völlig richtig, und die gibt's. Die gibt's in vielen hundert Millionen Höhe, egal ob das beim Ölkesseltausch ist oder bei Heizungsförderungen, genauso wie bei der Förderung von Elektroautos. All das ist ja mit im Paket enthalten. Das wird die nächsten Tage und Wochen noch im Detail analysiert werden von Ihnen, nehme ich an. Und da wird man sehen, wie viel da auch drinnen ist bei Heizungstausch für mehrgeschossige Gebäude, was vor allem auch in der Stadt Wien relevant ist, bis hin zu Förderungen für emissionsarme Fahrzeuge. All das ist in dem Paket mit enthalten.
Mhm. Glauben Sie persönlich, dass die Klimaschutzziele damit erreichbar sind? Wir sollen bis 2030 halbieren, wir sollen fit werden, um das 55%-Ziel zu erreichen. Ist das mit diesen Maßnahmen, die jetzt am Tisch liegen, schon möglich? Oder glauben Sie, braucht es noch viel mehr als das?
Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die getroffen worden sind. Werner Kogler, dessen großes Projekt auch die CO2-Bepreisung war, hat das ja auch bereits öffentlich gesagt, nur die Steuerreform alleine würde diese Ziele natürlich nicht erreichen. Aber mit vielen anderen Maßnahmen, die bereits gesetzt worden sind, von den Förderungen in den Tauschsystemen bis hin zu Anreizmodellen, wird es möglich sein, diesen Weg zu gehen. Wie schnell das geht, das ist momentan noch ein Ratespiel. Das wird man erst in der Retrospektive endgültig sagen können. Aber wir gehen davon aus, dass das zu einer wesentlichen Reduktion führen wird und gleichzeitig aber dafür sorgen wird, dass die Menschen mehr am Börsel haben und dass die Wirtschaft wachsen kann. Vielleicht ein Punkt zur Wirtschaft, weil mir der auch sehr, sehr wichtig ist. In ganz Europa wird jetzt de facto über Steuererhöhungen diskutiert. Wenn ich nach Deutschland sehe, dann ist die liberale FPD damit zufrieden, wenn es keine Steuererhöhungen gibt. In Großbritannien werden die Unternehmenssteuern erhöht. Wir in Österreich senken die Unternehmenssteuern. Das ist ein Anreiz, dass sich Betriebe aus ganz Europa hier in Österreich ansiedeln, dass mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, mehr Steuereinnahmen kommen und dass der Wohlstand steigt.
Letzte Frage trotzdem noch zum Ökobonus. Da gibt es jetzt eine Aufregung darüber, dass Wien als einzige Stadt in ganz Österreich nur 100 Euro, also die Einwohner in Wien nur 100 Euro bekommen, der Rest 133 bis 200 Euro. Sie sind ja auch gleichzeitig Wiener ÖVP-Chef. Hätten Sie da nicht ein Auge zudrücken können und sagen können, für die Wiener gibt es auch zumindest die Stufe 2?
Wir haben versucht, hier sehr seriös vorzugehen und nicht jetzt zu sagen, das ist mir politisch angenehm oder nicht angenehm. Wir haben gesagt, wir wollen eine Abstufung im Bonus haben, weil wir aus den verschiedenen Studien und auch aus der ganz normalen Hausverstandslogik wissen, wenn du am Land lebst und das Auto brauchst, hast du ein größeres Thema mit CO2-Ausstoß als in der Stadt. Deswegen haben wir die Statistik Austria ersucht, die verschiedenen Typologien zusammenzufassen in vier verschiedene Bereiche, wo die Anbindung an den öffentlichen Verkehr eine große Rolle spielt. Und da ist eben dieses Ergebnis herausgekommen. Das ist ein Ergebnis, das von den Wissenschaftlern erarbeitet worden ist. Ich stehe nicht an, da jetzt zu sagen, nein, das gefällt mir nicht, das tue ich jetzt umstellen. Faktum ist natürlich, dass wir in Wien auch viele Investitionen tätigen, die den öffentlichen Verkehr massiv ausbauen. Ich habe jetzt vor kurzem erst mit dem Finanzstadtrat Hanke präsentiert die nächsten Ausbaustufen der U-Bahn. Der Bund beteiligt sich da bei den Kosten mit 50%. Insgesamt sind das 6 Milliarden Euro, die nur in Wien in den nächsten Jahren in die U-Bahn investiert werden.
Und von allen Steuerzahlern bis Vorarlberg bezahlt werden.
So etwas gibt es in keiner anderen Stadt und das wird natürlich von allen Österreichern und Österreichern mitfinanziert. Deswegen lasse ich es nicht zu, dass hier auseinanderdividiert wird. Das wäre auch nicht sachlich gerecht.
Jetzt erzählen Sie uns ein bisschen was, wie war das mit den Verhandlungen mit den Grünen eigentlich? Da war ja ganz klar, die Grünen, die wollen diesen Ökoschub in der Steuerreform haben. ÖVP wollte andere Dinge natürlich umsetzen. Sind diese Verhandlungen spitz auf den Kopf gestanden? War es kurz vor dem Abbruch, stand vielleicht sogar die Koalition in Gefahr?
Und das ist eines der großen Projekte dieser Bundesregierung. Wir haben ja in dieser Legislaturperiode schon einiges erlebt und auch einiges gemeistert. Wenn ich allein in meinem Bereich denke, zum Beispiel Budgeterstellung, das erste Budget, das verhandelt worden ist, war noch ein Überschuss. Es wäre der zweite Überschuss in der Geschichte der Zweiten Republik gewesen. Kurz danach kam Corona. Und es war das höchste Minus, das wir jemals gehabt haben. Und trotzdem haben wir es geschafft, gemeinsam durch diese Corona-Krise hindurch die richtigen Maßnahmen zu setzen, dass Österreich stärker aus der Krise herauskommt, dass die Arbeitsplätze gesichert werden, dass die Unternehmen weiterhin bestehen können. Da ist schon sehr, sehr viel passiert. Gleichzeitig haben wir gesagt, wollen wir die großen Projekte dieser Bundesregierung nicht hintanstehen lassen und möglichst rasch umsetzen. Das hat zu einem gewissen Zeitdruck geführt und Zeitdruck ist bei Verhandlungen natürlich immer etwas, was zusätzlich Stress auslöst. Wir haben es zwar versucht, möglichst gut aufzusetzen. Die intensiven Verhandlungen laufen seit Juni bereits, also viele Monate. Und je mehr es Richtung Budget gegangen ist, desto klarer war natürlich, jetzt müssen wir auch wissen, welche Auswirkungen hat die Steuerreform auf das Budget. Das muss entsprechend eingestellt sein. Und deswegen war klar, dass wir jetzt dieses Wochenende auch zu einem Beschluss kommen müssen. Und ich bin froh, dass das gelungen ist. Das waren sehr harte, sehr herausfordernde Verhandlungen, nächtelang hindurch. Aber ich glaube, es zeigt, und wenn man sich internationale Zeitungsberichte ansieht, dann wird das auch so kommentiert, dass wenn man mit Vertrauen und Respekt miteinander umgeht, auch wenn man sehr unterschiedlich tickt, ÖVP und Grüne, dann kann man auch gemeinsam große Projekte zustande bringen.
Jetzt sagen viele, okay, die Grünen haben ihr Ziel erreicht. Da gibt es auch schon viele, die sagen, das ist viel zu wenig, was die Grünen erreicht haben. Wo hat sich denn die ÖVP-Linie eigentlich durchgesetzt? Es wurden kleine Einkommen entlastet zum Beispiel. Das ist jetzt nicht unbedingt die Kernklientel der ÖVP. Und die Körperschaftssteuer, die sollte zunächst auf 21% sinken, ist es nur auf 23% gesunken, hat die ÖVP hier nachgegeben.
Vielleicht darf ich es in zwei Punkten beantworten. Erstens, es gibt das Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft. Das ist ein Ur-ÖVP-Konzept von vor 30 Jahren. Joschi Riegel hat das federführend mitentwickelt. Und das sieht so aus, dass es drei Säulen gibt. Die freie Marktwirtschaft, die Gewinne erwirtschaftet, die umverteilt werden in den sozialen Ausgleich und die ökologische Nachhaltigkeit. Und wesentlich war uns, dass wir dieses Konzept jetzt endlich steuerrechtlich umsetzen. Das heißt aber, dass die freie Marktwirtschaft in die Lage versetzt werden muss, dass sie Gewinne erwirtschaften kann, dass sie wettbewerbsfähig ist. Weil nur dann gibt es auch das Geld, um umverteilt zu werden. Und genau dieses Konzept haben wir in dieser Steuerreform umgesetzt. Da war natürlich die Unternehmenssteuersenkung ein wesentlicher Punkt. Wir haben das im Übrigen rechtsformneutral gemacht, sowohl für GmbHs und große Unternehmen mit der Körperschaftssteuer, wie auch mit dem Gewinnfreibetrag für Ein-Personen-Unternehmen beispielsweise. Das ist, glaube ich, gut gelungen und gleichzeitig unsere Versprechen, die wir immer gesagt haben, nämlich, dass wir die erste, zweite und dritte Stufe der Einkommensteuer senken wollen, plus den Familienbonus erhöhen wollen, weil gerade Familien in Österreich sehr hoch belastet sind. All das ist gelungen. Deswegen, ja, ich bin sehr zufrieden.
Aber Herr Finanzminister, mit Verlaub, ein Spitzensteuersatz von 55% für ganz Reiche, 50% auch für besser Verdienende ist was einem ÖVP-Politiker, einer Wirtschaftspartei eigentlich nicht gefallen kann.
Uns ist es darum gegangen, den budgetären Spielraum, den wir haben, und das war natürlich auch noch eine Komponente, dass wir das Budget für die nächsten Generationen solide aufstellen wollen, dass wir den nutzen, um vor allem die kleinen und mittleren Einkommen zu entlasten. Weil Sie haben völlig recht, der Spitzensteuersatz ist ein sehr hoher, aber ich tue mir einfach leichter, wenn ich mehr Geld im Börsel habe, dass ich mit den Schwierigkeiten des täglichen Lebens umgehen kann. Wenn ich sehr, sehr wenig verdiene, wenn ich vielleicht Alleinverdiener bin und ein Kind habe, dann wird es einfach extrem schwierig, dann geht es um jeden Euro. Plus wir haben die Situation, dass wir in Österreich, wenn man zwei Kinder hat zum Beispiel und ein normales Einkommen hat, de facto keine Steuern mehr zahlt. Und auch diese Menschen wollten wir entlasten, weil wir über den Familienbonus zum Beispiel so viel Steuernabzug möglich gemacht haben, dass das einfach mittlerweile so ist. Deswegen auch Sozialversicherungssenkungen, damit auch die Kleinsten davon profitieren. Das ist die Politik, die wir machen wollen.
All das, was Sie jetzt gesagt haben, hätte genauso ein sozialdemokratischer Politiker sagen können. Wo ist da der Unterschied?
Ich glaube nicht, dass Sie mit einem sozialdemokratischen Politiker viel über Steuersenkungen diskutiert hätten oder auch über Senkungen für Unternehmenssteuern. Das würde mich sehr überraschen.
Jetzt fragt sich trotzdem der sozusagen kleine Bürger, der irgendwie sagt, ich muss auf mein Geld schauen und schauen, dass ich genug habe, wenn ich es brauche. Stellt sich die Frage, wir haben jetzt über 50 Milliarden gebraucht zur Corona-Bekämpfung. Jetzt kommt eine Steuersenkung von in Summe 18 Milliarden über die nächsten Jahre. Wie kann sich das trotzdem ausgehen? Es ist für viele vielleicht nicht nachvollziehbar, dass jetzt trotzdem noch Geld da ist.
Das ist natürlich richtig. Es gibt mehrere Faktoren, die das möglich machen, begünstigen. Erstens, dass wir die Entlastungsschritte so angesetzt haben, dass sie nicht alle gleichzeitig kommen und damit verzögert im Budget auch die Wirksamkeit entfalten. Zweitens, wollen wir über die Wachstumsmaßnahmen zusätzliches Wachstum für Österreich generieren. Wachstum steigert natürlich auch die Steuereinnahmen und das finanziert zu einem Teil auch diese Steuerreform. Was stimmt ist, dass wenn wir diese Steuerreform nicht gemacht hätten, dass die Schuldenquote des Staates schneller gesunken wäre. Und das ist dann eine Abwägungsfrage, will man möglichst rasch die Schulden senken und ein Nulldefizit machen gleich nach der Krise oder will man das mit Augenmaß machen? So wie wir in der Krise mit Augenmaß agiert haben, wollen wir auch nach der Krise mit Augenmaß agieren. Die Schuldenquote soll sinken und gleichzeitig die Steuern sollen weniger werden für die Menschen. Wenn wir beides erreichen können mit diesem Paket, dann ist es, glaube ich, gut austariert.
Und den Landwirten wird es auch gut gehen. Das Dieselprivileg ist nicht gefallen. Sorgt schon für erhebliche Kritik an den Grünen, dass sie danach gegeben haben.
Das würde ich nicht so sehen, weil letztlich geht es ja uns allen darum in der Bundesregierung, dass regionale Produkte einen sehr hohen Stellenwert haben. Gerade wenn es um die Frage des CO2-Fußabdrucks geht, ist es viel gescheiter, wir essen österreichisches Rindfleisch als das importierte aus Argentinien beispielsweise. Österreichische Erdäpfel als von woanders importierte. Und wenn man dann den Bäuerinnen und Bauern das Produzieren auch noch teurer und schwerer macht, obwohl die gar nicht umsteigen können, weil es gibt einfach keinen E-Traktor, der am Markt gerade irgendwie verwendbar ist, dann wäre das ja kontraproduktiv. Und deswegen haben wir uns gemeinsam darauf geeinigt, dass die Land- und Forstwirtschaft natürlich die Mehrbelastung zurückerhält. Alles andere wäre auch absurd, gerade im Sinne des Klimaschutzes.
Jetzt haben viele Sparer trotzdem gehofft, dass die Kapitalertragsteuer ein wenig sinkt, dass auch die Spekulationsfrist vielleicht da ein wenig verkürzt wird. Das ist sich in diesem Budget nicht ausgegangen. Andererseits, Zinsen gibt es ja keine, also zahlt man auch wenig Kapitalertragsteuer im Augenblick.
Ja, Zinsen gibt es keinem Sparbuch. Das ist eine große Herausforderung. Deswegen bleibt das natürlich auf der Agenda. Ich darf überhaupt sagen, dass wir ein Regierungsprogramm haben, wo wir gar nicht den Anspruch haben, mit dieser Steuerreform alle Punkte im Regierungsprogramm abgearbeitet zu haben. Alle weiteren Punkte bleiben natürlich ein Ziel. Das ist völlig richtig. Ich bin aber froh, dass wir jetzt dieses große gemeinsame Projekt der ökosozialen Steuerreform so umgesetzt haben.
Jetzt steigt die Inflation stark. Wir sind jetzt schon über 3%, Deutschland sogar schon über 4%. Da stellt sich auch die Frage einer Zinsanhebung in den nächsten Jahren. Jetzt weiß ich, dafür sind die Nationalbanken und die Europäische Zentralbank zuständig. Aber wie ist Ihre Haltung dazu als Finanzminister? Braucht die österreichische Wirtschaft noch niedrigere Zinsen in den nächsten Jahren oder soll die Zinslast sozusagen auch ein wenig steigen mit der Inflation, was volkswirtschaftlich ganz normal wäre?
Also wie Sie richtig sagen, der Finanzminister ist für die Fiskalpolitik verantwortlich, für die Geldpolitik sind die Notenbanker verantwortlich und die in unserem Fall die Europäische Zentralbank. Aber es spielt natürlich schon zusammen. Warum? Weil wir natürlich die Situation haben, dass wir in der Eurozone Länder haben, die einen sehr hohen Verschuldungsgrad haben. Das heißt, die brauchen sehr, sehr viel Geld, dass sie sich ausborgen und deswegen sind für diese Länder die Zinsen, die sie zahlen, hochrelevant. Jetzt hat in der Krise die Europäische Zentralbank den Schritt gesetzt, Anleihenkäufe für Staaten zu machen, damit diese Zinslast nicht zu hoch wird, damit die Länder weiterhin sich finanzieren können und nicht bankrott gehen. Wir haben das schon einmal erlebt bei Griechenland, das ist sehr unangenehm. So, wenn jetzt die Wirtschaft wieder anspringt, wenn es wieder zu wirtschaftlich normalen Zeiten zurückgeht, wenn die Inflation ansteigt, weil Preisstabilität ist ja eigentlich das definierte Ziel der Zentralbank, dann wäre es volkswirtschaftlich auch und im Mandat der EZB auch vorgesehen, natürlich auch die Gegenmaßnahmen zu ergreifen und Zinsen anzuheben. Und da ist jetzt die große Frage, kann die Zentralbank noch so unabhängig handeln, wenn Staaten wie Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich so hoch verschuldet sind, dass eine Erhöhung der Zinsen, die de facto in den Bankrott treiben würde, Fragezeichen, das ist eine provokante Frage, aber eine, die beantwortet werden muss. Und um gar nicht in diese Situation zu kommen, sagen wir, Österreich, gemeinsam mit 7 anderen Staaten, es muss natürlich weiter das Ziel bleiben, dass die Staatsschuldenquoten Schritt für Schritt sinken, wie wir das ja auch in Österreich machen, auch mit diesem Budget. Es kann nicht sein, dass die Schuldenquoten exorbitant steigen, auch nach der Krise, weil das führt dann dazu, dass die Zentralbank die Zinsen nicht mehr anheben kann. Das wäre für den gesamten Wirtschaftsraum schlecht, das wäre aber auch vor allem für die Sparerinnen und Sparer schlecht.
Leicht sorgenvoller Blick auf die Koalitionsverhandlungen in Deutschland diesbezüglich. Da könnte sich ein Machtwechsel abzeichnen, dass die SPD an die Macht kommt und die CDU abgelöst wird. Sorgen Sie sicher, dass die stärkste Wirtschaftskraft Europas hier irgendwie einen neuen Weg einschlägt?
Ich glaube, dass die Frage, wer in Deutschland die nächste Koalition bilden wird, eine der wichtigsten europapolitischen Fragen dieses Jahrzehnts sein wird. Und wenn man jetzt mal annimmt, dass die CDU-CSU nicht in der Koalition mit dabei ist, dann, was ich immer noch hoffe, aber dann hoffe ich sehr auf Christian Lindner und die FPD, dass die solide deutsche Budgetpolitik weiterhin ein großes Thema sein wird, weil sonst, da gebe ich absolut recht, wird es für Europa schwierig werden. Wir haben jetzt die Briten verloren, die sind ausgetreten. Das waren so die wirtschaftsliberalen Kräfte in Europa, die auch sehr stark auf solche Dinge geschaut haben. Wenn jetzt die Briten weg sind und Deutschland eine Kursänderung macht Richtung einer Verschuldungspolitik à la Frankreich jetzt zum Beispiel, dann glaube ich, wäre das schlecht für ganz Europa.
Wie sehr sorgt Sie da, dass eine Stadt wie Graz in Österreich jetzt kommunistisch wird? Wird da der Finanzminister ein waches Auge drauf haben, ob hier mit den Finanzen auch weiter sparsam gewirtschaftet wird?
Naja, das ist ein Ergebnis, das niemand so erwartet hat, wo ich auch noch rätsle, wenn man das Programm dieser Partei ernst nimmt, wie man da überhaupt dafür stimmen kann, wo es ganz offen für Enteignungen geht. Ehrlicherweise, in der ersten Formulierung der Menschenrechte war das Recht auf Eigentum ganz vorne festgeschrieben. Da wird jetzt einfach gesagt, wir sind für Enteignung und kriegen gerade trotzdem Zulauf. Das ist etwas, was sich in meinem demokratischen Verständnis noch nicht ganz ausgeht, aber ich muss nicht alles verstehen.
Jetzt haben Sie die Steuerreform hinter sich gebracht, haben viele schon erlebt, auch in der Corona-Krise, Sie haben es angesprochen vorher. Jetzt hat es medial in den letzten Tagen auch ein paar Gerüchte gegeben, quasi mit diesem Stück könnte der Finanzminister jetzt eigentlich auch abtreten und entweder nach Wien wechseln und sich mehr um die Wiener ÖVP kümmern oder zum Bundeskanzler Kurz ins Kanzleramt, das Kanzleramtsminister zurückzukehren. Das waren Sie ja schon einmal in der schwarz-blauen Regierung, türkis-blauen Regierung, pardon. Ist das eine, schließen Sie das aus?
Das schließe ich aus, ja. Alles, was Sie jetzt gesagt haben, mich wundert selber, dass das ein Kollege von Ihnen mal geschrieben hat.
Weiß nicht im Kurier, muss man dazu sagen, in anderen Zeitungen.
Ich habe nur das Gefühl, dass alle anderen jetzt davon abschreiben. Deswegen wird es aber nicht mehr an Substanz. Nein, das ist falsch.
Herr Finanzminister, eine Frage, die Sie jetzt nicht unmittelbar betrifft, aber nachdem der Finanzminister in Österreich so für alle Abgaben und Steuern ja auch zuständig gemacht wird, ziemlich zeitgleich mit der ökosozialen Steuerreform, mit der Entlastung und mit dem Ökobonus hat der ORF angekündigt, sie werden die Gebühren erhöhen um 8%. Das frisst ungefähr ein Drittel bis ein Viertel dieses Ökobonus auch schon wieder weg für den einzelnen Haushalt. Haben Sie persönlich eine Freude damit, auch wenn Sie jetzt nicht hier in der Zuständigkeit sind, sondern der Generaldirektor und der Stiftungsrat des ORF?
Ja, also wie Sie richtig sagen, ich war mal Medienminister und habe damals immer gesagt, eine Gebührenerhöhung, das wird nicht unsere Zustimmung finden, auch wenn das jetzt nicht die Aufgabe der Bundesregierung ist, das zu entscheiden. Der aktuelle Vorschlag ist einer vom scheidenden Generaldirektor, den an den Stiftungsrat gemacht hat. Ich glaube, der muss das jetzt entscheiden. Aber ich habe generell ein Problem mit Gebührenerhöhungen als Finanzminister, habe ich die auch immer ausgesetzt, habe auch immer kritisiert, wenn zum Beispiel die Stadt Wien die Gebühren immer automatisch mit der Inflation anhebt. Auch das verstehe ich nicht. Und insofern ist meine Haltung da sehr klar.
ÖVP redet nicht mit den Stiftungsräten?
Ich habe nicht mehr die Medienministerkompetenzen und deswegen ist das kein Thema, in dem ich mehr so drinnen bin.
Mhm. Abschließende Frage. Der Kanzler ist jetzt einvernommen worden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, von einem Richter und dabei sein der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Könnte es sein, wenn es hier zu einer Anklage kommt, dass es in der nächsten Zeit eine größere Rochade im ÖVP-Team geben wird oder soll aus Ihrer Sicht der Kanzler, aber auch Sie, gegen Sie wird ja auch ermittelt, falls es eine Anklage gibt, werden Sie im Amt bleiben oder auch der Kanzler?
Ich halte das alles für Spekulation. Ich habe bei meinem Teil in dem Bereich, der mich betrifft, zur Aufklärung beitragen können, habe alles auf den Tisch gelegt. Mittlerweile ist ja auch aktenkundig, dass bei den diversesten Gegenständen, die mitgenommen worden sind, bei mir nichts gefunden worden ist. Das überrascht mich jetzt nicht, aber jetzt ist es auch aktenkundig und deswegen gehe ich davon aus, dass das auch früher oder später eingestellt werden wird.
Dann wollen wir Sie nicht länger aufhalten hier bei uns im Studio. Herr Finanzminister, danke, dass Sie hier zu uns gekommen sind.
Danke für die Einladung.
Der Finanzminister geht also davon aus, dass sein Verfahren eingestellt wird. Wohl weniger darauf hoffen kann ein Parteikollege Blümels, nämlich Jürgen Höckner, Bürgermeister von Scharten im Bezirk Efferding in Oberösterreich. Ihm wird vorgeworfen, eine Mitarbeiterin in der Zeit von 2014 bis 2016 zweimal sexuell belästigt, dreimal vergewaltigt und, als ihr Schweigen schließlich brach, auch noch verleumdet zu haben. Höckner wurde von einem Schöffengericht wegen Vergewaltigung nicht rechtskräftig zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Der Prozess gegen Höckner lief seit Jahresbeginn, dennoch wurde er bei den Wahlen am 26. September mit 55,4% direkt zum Bürgermeister gewählt. Heute ist Höckner, der weiterhin alle Vorwürfe abstreitet und in Berufung gegangen ist, zurückgetreten. Ja, damit stehen in Scharten jetzt Neuwahlen an, ob und wer für die ÖVP bei den Neuwahlen ins Rennen geht, ist noch unklar. Das war's für heute von mir. Einen schönen Abend noch. Um Ton und Schnitt hat sich heute wieder Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis morgen. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik. Over and out.